Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Ulrike Timm.
Ich grüße Sie herzlich gemeinsam mit unserem Gast. Das ist heute der Architekt Matthias Sauerbruch, bekannt geworden für eine besonders nachhaltige Bauweise, aber auch für Gebäude, die ihre Wirkung aus einer besonderen farblichen Gestaltung ziehen. Gebäude wie das GSW-Haus in Berlin etwa, dessen Fassade in unterschiedlichen Rottönen leuchtet, das Bundesumweltamt in Dessau oder das Museum Brandhorst stehen für das Architekturbüro Sauerbruch. Hatten. Herzlich willkommen, Matthias Sauerbruch. Grüß
Guten Sie. Morgen.
Farben als Gestaltungsmittel, bloß keine ununterbrochene graue Wand. Scheint Prinzip zu sein. Wie ist das bei Ihnen zu Hause? Auch viele Farben oder haben Sie so diesen berühmten, cleanen, weißen Raum?
Also den haben wir nicht. Wir haben eine sehr farbige Wohnung mit eigentlich unterschiedlichen Farbtönen in jedem Zimmer. Dazu muss man jetzt aber sagen, also jetzt, wenn Sie sich vorstellen, dass das alles ganz bunt ist da drin, so ist es wieder auch nicht. Man muss dazu sagen, dass es ja praktisch eigentlich keine Räume gibt, in der keine Farbe ist. Weiß ist auch eine Farbe, denn Weiß ist meistens nicht Weiß, sondern ist gebrochenes Weiß, helle, weiß ich was, Rottöne, helle Brauntöne oder wie auch immer. Aber bei uns ist es schon richtig farbig. Wir haben also ein sehr tiefes Grün, beispielsweise in unserem Wohnzimmer, in meinem Arbeitszimmer habe ich ein dunkles Rot und so weiter. Also die Wohnung ist richtig farbig.
Und welches ist der wichtigste Raum?
Der wichtigste Raum ist eigentlich die Bibliothek. Die ist rundherum mit Büchern umgeben. Das heißt, dass die sozusagen geben die Bücher die Farbe ab.
Zu Gast ist heute der Architekt Matthias Sauerbruch. Eindrucksvolle Gebäude hat er geplant, die nicht nur nützlich sein sollen und funktional, sondern in die man auch gerne hineingeht, die man sich gerne anschaut. Ein Beispiel ist das GSW-Haus, ein Bürohaus eigentlich, die gemeinnützige Siedlungs- und Wohnungsbaugesellschaft Berlin sitzt drin. Und das kann in den unterschiedlichsten Rottönen gegen den meist grauen Berliner Himmel leuchten. Herr Sauerbruch, haben Sie da den Himmel gleich mitgeplant?
Ja, definitiv. Also das Rot ist entstanden aus zwei Überlegungen. Das erste ist, dass das ist ja ein Hochhaus. Das heißt also, es ist sozusagen wird zusammen gesehen mit den Dächern oftmals. Also wenn man in höheren Lagen ist in einem Gebäude, dann sieht man, dass unser Haus zusammen mit den umliegenden Dächern, und die sind fast alle rot, weil sie Ziegeldächer sind. Und das andere Thema ist tatsächlich der Kontrast zum Himmel, denn man sieht es natürlich auch von der Straße und man guckt nach oben und sieht dann immer eben den Berliner berühmten grauen Berliner Himmel, aber auch im Sommer natürlich den Sommerblauen, den azurblauen Himmel, das funktioniert mit Rot sehr gut zusammen.
Wenn Sie daran als Privatmann einfach mal so vorbeispazieren, gucken Sie dann instinktiv, ob noch alles in Ordnung ist, oder kommt da so ein Gedanke wie, hätte ich anders machen müssen?
Natürlich, also sowohl guckt man, was machen denn die Nutzer, das GSW-Gebäude, das ist ja jetzt mittlerweile 20 Jahre alt. Man guckt natürlich, was haben die denn gemacht? Da ist ja auch nicht mehr die GSW drin mittlerweile, sondern da sind Internetfirmen drin. Was machen die da drin? Verändern die was? Und so weiter und so fort. Auch ist alles noch in Ordnung, keine irgendwelche Fehler, irgendwas kaputt gegangen und so weiter. Das ist instinktiv, man kümmert sich dann natürlich darum, ganz klar.
Im Grunde sind Sie ja von Beruf auch die eierlegende Wollmilchsau. Es soll nachhaltig sein, energieeffizient, es muss gut funktionieren. Es soll noch schön sein, ist aber kein Kunstwerk. Kann ich als Laien eigentlich an irgendwas erkennen, dass es ein nachhaltiges Gebäude
ist? Das ist eine gute Frage. Also das war einer unserer Anliegen damals. Wie gesagt, das ist vor 20 oder das eigentlich entstanden ist, das Gebäude 91, also es ist vor 30 Jahren mittlerweile. Das war eins unserer Anliegen, dass wir eigentlich eine neue Generation von Gebäuden entwerfen wollten und das auch sichtbar machen wollten. Und wenn Sie da genauer hingucken bei der GSW, da ist auf der West, also auf dieser roten Fassade, noch ein Detail zu sehen, dass die ganzen, da sind Fensterläden drin oder wie so eine Art von Rollos oder wie man das nennen möchte. Und die sind beweglich und die verändern sich ständig. Das heißt also, wenn Sie morgens kommen, wird das Haus anders, also diese Fassade anders aussehen als am Nachmittag, wenn die Sonne da drauf scheint. Und diese Veränderung, das ist eigentlich ein Zeichen, dass das Gebäude auf die aufs Wetter, aufs Klima reagiert. Mhm. Und das ist auch unsere Absicht gewesen.
Sie haben darüber ja auch mal geschrieben, wie sieht Nachhaltigkeit aus? Und sich nicht nur gefragt, wie sie aussieht, sondern auch, wie sie sich anfühlt, wie sie riecht und wie sie klingt. Spannende Kombination. Wie riecht, wie klingt denn Nachhaltigkeit, wenn man heute baut?
Also die erste Frage ist, überhaupt denkt jemand überhaupt so, wenn er in ein Gebäude reinkommt? Und normalerweise, wenn Sie jetzt hier oben jeden, sagen, jeden Morgen in das Gebäude hier reinkommen, dann werden Sie wahrscheinlich nicht über, jedenfalls nicht bewusst über Gerüche oder Klänge oder Ähnliches nachdenken, sondern Sie kommen rein und denken, ja, hier fühle ich mich wohl oder was ist das denn hier? Ja, und dieser Eindruck, hier fühle ich mich wohl oder hier fühle ich mich eher, sagen wir mal, ein bisschen fremd, der wird reproduziert eigentlich durch Ihre sinnliche Wahrnehmung im weitesten Sinne. Das, was Sie sehen, aber eben auch das, was Sie hören und das, was Sie riechen. Oftmals denkt man zum Beispiel, ach, der Raum, der ist aber der sieht ein bisschen kalt aus, ja, da fühle ich mich nicht wohl. Das hat oftmals mehr mit der Akustik zu tun, als mit dem, was Sie sehen oder mit den Farben zum Beispiel, die Sie in dem Raum vorfinden, weil der Raum hart klingt. Aber Sie sind sich ihrer sinnlichen Wahrnehmung nicht in dem Maße bewusst.
Und ich merke da nur, es ist doof hier.
Genau, Sie denken ja nur, oh, was ist denn das hier? Ja, ganz komisch. Und diese sozusagen, also dieses Wohlfühlen, das klingt jetzt so ein bisschen nach so einem fluffigen Begriff, aber das Wohlbefinden in einem Raum, das läuft über die sinnliche Wahrnehmung. Und deswegen muss Architektur, wenn sie das zum Ziel hat, dass die Menschen sich wohlfühlen in einem Raum, muss sich auseinandersetzen mit der sinnlichen Wahrnehmung.
Sie muss heute aber auch gerade in Städten funktional sein. Wir stehen vor Klimaveränderungen. Städte werden immer wärmer, immer enger, muss man alles mitbedenken. Sie haben gerade eine Ausstellung laufen in der Akademie der Künste. Merkwürdige Überschrift, Urbanable oder Urbanable? Also wer hat sich dieses Wort ausgedacht und was soll das bedeuten?
Also das ist eine die Hypothese der Ausstellung ist, dass die Nachhaltigkeit, also dass die Veränderung des Bauens in eine nachhaltigere Richtung, also Bauen, was auf Klimawandel eingeht und so weiter, in der Stadt stattfinden muss, nach unserer Hypothese. Das ist unsere Meinung. Und deswegen haben wir versucht, ein Wort zu finden, was sozusagen Nachhaltigkeit, also Sustainable oder Sustainability, mit der Stadt, und das ist Urban oder Urbane, zusammengefügt.
Haben Sie es verschraubt?
Die deutsche Übersetzung ist ja stadthaltig, auch ein Kunstwort. Und gemeint ist eigentlich, dass sozusagen Nachhaltigkeit in der Stadt stattfinden muss und kann.
Aber wenn man das mal im Großen denkt, Städte sind ja ein Teil der Klimaveränderung, wo viele Menschen auf einem Raum sind, ist es automatisch wärmer, wird es dicht, bekommt man viele dieser Klimafolgen auch besonders ab. Können denn Städte überhaupt ein Teil der Lösung sein?
Ich denke schon, weil die Nachhaltigkeit hat ja viele Dimensionen. Eine davon ist die quantitative Dimension, das heißt der Energieverbrauch, der CO2-Ausstoß ist eigentlich das größte Problem, der eben zur Erwärmung der Erdoberfläche führt oder der Atmosphäre auch führt. Da haben Sie in der Stadt deutlich bessere Werte, wenn Sie das vergleichen mit dem Leben auf dem Land. Eine Person, die auf dem Land lebt, verbraucht viel mehr Energie, hat viel mehr CO2-Ausstoß als eine Person, die in der Stadt lebt. Das ist zum Beispiel schon mal ein guter Anfang.
Weil wir hier so gestapelt sind.
Ja, weil wir hier viel bessere Infrastrukturen haben, weil wir hier öffentliche Nahverkehrsmittel haben, weil wir kürzere Wege haben und so weiter und so fort. Aber die zweite Dimension, die ist ebenso wichtig, ist, dass Nachhaltigkeit natürlich auch was mit den Menschen zu tun hat, also mit der sozialen Dimension. Das heißt, wenn die Menschen nicht glücklich sind halbwegs und sich irgendwie wohlfühlen an dem Ort, wo sie leben, dann werden sie das auch nicht, dann wird sich das nicht erhalten. Dann wird das, also Nachhaltigkeit ist ja im Grunde genommen lediglich eine Aussage über die Nutzungsdauer oder die Lebensdauer von Dingen. Und nachhaltige Gebäude leben länger, ja.
Der Matthias Sauerbruch ist ein bekannter Architekt, der von sich selber glatt sagte, naja, in meinem Lebensweg ist viel Zufall dabei. Einer der Zufälle, dass es Architektur geworden ist, dass er sich in Berlin für das Bühnenbildstudium beim großen Achim Freier nicht mehr anmelden konnte, weil die Frist vorbei war. Herr Sauerbruch, wollen Sie mir ernsthaft erzählen, Sie säßen hier nicht, wenn Sie die blöde Frist verpasst hätten?
Ja, so ähnlich, so könnte man es sagen. Also es ist einfach so, dass tatsächlich in meinem Leben viele Dinge scheinbar zufällig passiert sind. Dinge, die sich einfach gefügt haben und dann ist irgendwas, hat das irgendeine Konsequenz gehabt, die im Nachhinein als vollkommen plausibel erscheinen, aber eigentlich zu dem Moment nicht geplant waren. Und einer dieser Zufälle ist, dass in der Tat, ich komme ja aus dem Südwesten Deutschlands, also vom Bodensee, und das ist so weit, wie ich also mit dem Studium, mit meinem Hochschule begonnen habe, ist das so weit weg gewesen wie von Berlin, wie sozusagen der ferne Osten. Und ich war noch nie in Berlin gewesen und ich hatte eigentlich feste Pläne, mich in Stuttgart dort mit dem Bühnenbildstudium zu widmen. Und durch Zufall hat ein Freund mich angerufen, gesagt, willst du nicht mal mit nach Berlin fahren? Das war mein erstes Mal. Und es war tatsächlich so, es klingt ein bisschen banal, aber ich habe mich irgendwie innerhalb von 2 Tagen in Berlin verliebt und es war klar, dass ich nach Berlin wollte.
Toller Satz, es war mein erstes Mal. Und dann hat das ja. Fangen wir mal ein bisschen ordentlicher von vorne an, Herr Sauerbruch. Ja. Sie sagten vom Bodensee, Konstanz sagt man.
Ja.
Habe ich noch geübt als Norddeutsche. 1955 geboren, in ein Künstlerhaushalt hinein, Nachkriegszeit, Künstlerhaushalt. Sind Sie als Kind zwischen lauter Farbtöpfen rumgestromert?
Ja, in der Tat ist das so. Mein Vater war Maler und hat am Anfang hatte er sein Atelier außerhalb unserer Wohnung. Dann sind wir irgendwie in ein Haus gezogen, wo dann das Atelier direkt daneben war. Das heißt also, er verschwand eigentlich früh morgens schon in seinem Atelier und kam nur zum Mittagessen wieder raus. Und wenn ich mit ihm Kontakt aufnehmen wollte, dann musste ich schon ins Atelier kommen, was ich auch gerne getan habe. Und dadurch war ich vertraut mit den ganzen Farben und Materialien, Papieren und all dem, was da so dazugehört.
Aber Nachkriegszeit, aufbauen, überall noch die Kriegsspuren sichtbar, da haben die Menschen dann doch meistens andere Gedanken als Malerei. Also war das
ist
heftig?
Richtig.
Also ja, selbstständig?
Mein Vater war auch ein exzellenter Zeichner und hat dementsprechend auch sehr viel, also gerade in der Zeit eben sehr viel Buchillustrationen gemacht, hat auch meine Mutter übrigens über die Tätigkeit für einen Verlag, in dem meine Mutter gearbeitet hat, kennengelernt. Er hat alle möglichen, damals waren ja auch Illustrierten noch oder Magazine waren noch illustriert durch Zeichnungen. Er hatte sehr, sehr viel dieser Art von Arbeit, eher grafische Arbeit, würde man heute sagen, gemacht, einfach um das Geld für seine Kinder zu verdienen.
Nun sind Sie ja doppelt vorbelastet, künstlerisch durch den Vater. Bühnenbild wäre dann irgendwo in diese Richtung gegangen, ist nichts geworden. Es gibt noch einen anderen berühmten Ahn, den Arzt Ferdinand Sauerbruch. Legte offensichtlich bei Ihnen auch keine Spur, die verfolgt werden musste?
Nein, das liegt ein bisschen an meinem Vater, der ja der älteste Sohn war und eigentlich natürlich nach Wunsch seines Vaters hätte Mediziner werden sollen, der nach seinem 2. oder 3. Semester seinem Vater erklärt hat, dass er nicht Mediziner werden möchte, sondern Künstler, was natürlich zu einem großen, einem großen Knall geführt hat zwischen den beiden. Aber für mich natürlich sozusagen eine gewisse Richtung festgelegt hat, in die ich reingewachsen bin, die für mich natürlich eher natürlich war dann.
Sie haben grundsolide angefangen mit einer Bauzeichnerlehre.
Ja.
Ist das eigentlich heute noch so, dass am Anfang die Zeichnung steht oder ist das ein Beruf, der eine tolle Grundlage gelegt hat, die man heute gar nicht mehr braucht, weil alles am Computer stattfindet?
Also es war auch wieder einer der Zufälle. Ich war mir einfach nicht so ganz sicher, was ich machen wollte. Und befreundete Architekten haben empfohlen, geh doch einfach mal in ein Büro, guck dir das mal an, ob du damit leben kannst und so. Dann wurde mir ein Büro empfohlen in Stuttgart, in dem ich auch dann 2 Jahre gearbeitet habe. Die haben gesagt, wenn du jetzt hier schon eine längere Zeit bist, dann mach doch gleich eine Lehre. Und das habe ich dann auch gemacht. Mhm. Und dadurch habe ich 2 Jahre diese Ausbildung gemacht und dadurch Berufsschule und all diese Dinge auch und so. Bin ich da sozusagen in diese Welt der Architektur schon vor dem Studium eingeführt worden. Allerdings hat das dann dazu geführt, eben wie vorhin schon erzählt, dass ich eigentlich ein bisschen desillusioniert war mit dem Beruf des Architekten, weil ich 2 Jahre lang nur an Werkplanungen gesessen bin und gezeichnet habe, aber nur technische Zeichnungen.
Und Sie sind ja auch sehr theateraffin und es wäre bühnenbildlich der Traum
Zeit,
gewesen. Und
das war
Stuttgart entdeckt, aus Konstanz kommend, da hat man vielleicht auch andere Interessen als Büro.
Da muss man dazu sagen, also Stuttgart war zu der Zeit ziemlich für so einen Jugendlichen eher ein etwas härteres Pflaster und es gab eben das große Theater und das war zu der Zeit, wo eben Klaus Peimann Schauspieldirektor war und der hat sehr viel mit Achim und Ilona Freier zusammengearbeitet, die leider sehr früh verstorben ist. Und das war sozusagen die Welt, in der ich da eintauchen konnte und das war einfach großartig.
Sind Sie heute noch theateraffin?
Nicht mehr so stark, wie es mal war, dadurch, dass mein Beruf natürlich viele Dinge einfach absorbiert.
Und dann, das haben Sie uns schon erzählt, Knall auf Fall ins graue und ein bisschen versüffte Berlin, verliebt, dann dort studiert, aber doch wieder nach London gegangen. Warum sind Sie dann gleich wieder weg?
Oder nicht gleich, aber nach ein paar Jahren. Ich war schon dann 3 Jahre lang in Berlin. Ich muss gestehen, dass ich Stuttgart, das war eine relativ trockene Angelegenheit, aber diese ganze Theaterszene einfach war großartig. Wie ich nach Berlin kam, dachte ich, okay, jetzt musst du auch alle Theater sehen, die es gibt. Und habe versucht, also dieses Riesenangebot irgendwie abzudecken. Dann schnell gemerkt, dass das nicht funktioniert. Dann habe ich aber angefangen, im Schillertheater zu arbeiten, als Komparse, so nebenher, neben dem Studium, um das Theater so ein bisschen kennenzulernen. Und so Stück für Stück habe ich dann doch auch andere Seiten des Theaters kennengelernt, die mich eher so ein bisschen abgehalten haben, während ich gleichzeitig, weil ich ja dann auch im Architekturstudium angefangen hatte in der UdK, damit ich als Gasthörer in die Bühnenbildklasse gehen konnte, habe ich angefangen, viel mehr von Architektur zu verstehen. Und irgendwo in diesem Jahr hat sich das dann so ein bisschen gewechselt, dass ich das Gefühl hatte, Architektur ist doch nicht so uninteressant, wie du dachtest.
Ja, aber als Komparserie dann doch immer so diese Luft mitschnuppern.
So ist es, ja, klar. Man kriegt, also ich habe dann auch als Bühnenbildassistent gearbeitet, einen Sommer lang. Ich habe einfach versucht, alles mitzukriegen, was man so mitkriegen kann im Theater. Und das waren noch wilde Zeiten, weil da war das Schillertheater noch ein Staatsschauspiel. Es gab Staatsschauspieler, Oberstaatsschauspieler und es gab auch Kleindarsteller und es war eine Riesenhierarchie, es war also ein richtiger Apparat.
Und wehe, der Kleindarsteller wendete sich an den Staatsschauspieler. Nee, dann lieber doch Architekt in eigener Praxis.
Oder bitte der Kleindarsteller und der Komparse, das war ein weltweiter Unterschied.
Matthias Sauerbruch hat dann eine große weltweite Karriere als Architekt gemacht und darüber sprechen wir heute mit ihm. Für unseren Gast, für Matthias Sauerbruch, den Architekten, ist eine andere Stadt viel entscheidender im Leben, nämlich London. Da ging er hin nach ein paar Jahren Berlin und traf prompt die Frau seines Lebens, Luise Hatten nämlich, mit der sie seitdem leben und arbeiten. Sauerbruch Hatten, so heißt auch das gemeinsame Büro. Arbeiten sie tatsächlich so Tür an Tür, machen alles zusammen seit dann doch so bummeligen 30 Jahren?
Ja, so ist es überraschenderweise, ja. Wir haben uns tatsächlich im Studium kennengelernt und haben dann auch lange bevor wir dann beschlossen haben, auch zu heiraten, auch mit zusammengearbeitet, schon im Studium und haben dann auch in unterschiedlichen Büros gearbeitet in London, aber haben gleichzeitig so Wettbewerbe gemacht, wie man das als junger Architekt dann macht und haben eigentlich sozusagen ist unsere Beziehungen, wenn man so schön sagt, sozusagen professionell und persönlich gleichzeitig gewachsen und dabei ist es geblieben.
Und wenn es mal Ärger gibt, ich meine, in jedem guten Büro, auch in einem tollen Architekturbüro, versemmelt mal einer was. Können Sie da mal bitte kurz aus dem Nähkästchen plaudern, was dann passiert, wenn Sie was versemmeln oder wenn Ihre Frau was?
Naja, dann gibt es natürlich, man ärgert sich natürlich, ist klar, aber es nützt ja nichts, sich irgendwie gegenseitig zu beschimpfen, sondern wir sind generell natürlich als Architekten immer lösungsorientiert aufgestellt. Das heißt, wir versuchen die Konflikte dann eben auch zu lösen, indem wir sie besprechen. Dass das nicht ganz ohne Ärger abgeht, das können Sie sich vorstellen.
Ich habe ein ganz kleines Video entdeckt, das mir in der Vorbereitung viel mehr geholfen hat als ein großer Stapel Papier. Da sind Sie und Ihre Frau und diskutieren über einen bestimmten Fenstergriff. Zwei stehen okay zur Auswahl und das geschieht mit einer Freude und einer Intensität, als sei dieser Fenstergriff geradezu eine Lebensentscheidung. Was erzählt so eine Geschichte über Sie, über Ihr Berufs-, aber vielleicht auch über Ihr Lebensverständnis?
Ja. Das ist ein Ausschnitt aus einem sehr schönen Film von Harun Farocki, den der als seinen letzten Film gemacht hat. Eigentlich gedacht als ein Film über Arbeit. Er hat verschiedene Filme über Arbeit gemacht und das war jetzt einer über kreative Arbeit. Und er hat durch Zufall, wir kannten uns gar nicht, unser Büro sozusagen als Fallbeispiel verwendet. Und er hat einfach gezeigt, wie wir unsere Entscheidungen treffen. Da ging es jetzt tatsächlich um den Entwurf eines Fenstertürgriffs. Und wir haben endlos viele Varianten immer. Wir sprechen darüber. Das ist das Prinzip, also wie wir zum Ergebnis kommen, ist immer sehr dialogisch. Deswegen ist das auch sozusagen die Partnerschaft mit meiner Frau sozusagen der Ausgangspunkt eines kontinuierlichen Gesprächs über all die Entscheidungen, die man so fällen muss.
Aber der wird angeguckt, der wird angefasst, der wird ins Licht gehalten, also als müsste man eine Lebensentscheidung treffen. Das erzählt doch was über Sie.
Das ist auch das Wichtigste, was man sich vorstellen kann. Das ist das, wenn Sie in ein Haus reinkommen, das ist die Stelle, mit dem Sie als erstes mit dem Haus in Kontakt treten. Das ist sozusagen die Begrüßung. Wenn Sie den Griff der Türe anfassen, der Eingangstüre, dann haben Sie die erste taktile Begegnung.
Also ich werde Türen und Fenster künftig andächtiger öffnen, Herr Sauerbruch. London ist architektonisch hochspannend, aber es gibt auch diese typisch britisch angelegten Parklandschaften. Es gibt keine Zäune da, nur Knicks und so Gräben. Jedes Schaf scheint irgendwie ins Landschaftsbild integriert zu sein. Ich könnte mir vorstellen, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber dass solche Seherfahrungen das Auge eines Architekten mitprägen. Diese englischen Jahre, ist da was dran?
Ja, also die englischen Jahre, das war jetzt nicht nur aus persönlichen Gründen für mich sehr wichtig. Das erste war, dass, also wie gesagt, ich habe hier in den 70er Jahren, späten 70er Jahren in Berlin studiert und da muss man sagen, da war die Hochschullandschaft hier eigentlich ein Trümmerfeld. Also sie war von der 68er Bewegung doch mehr oder weniger zerstört und noch nicht wieder zusammengesetzt worden. Und im Vergleich dazu war einfach die Hochschullandschaft in London eine ganz andere, viel, viel reichhaltiger. Aber auch die Kultur, auf die Sie ja abheben, die englische Kultur, die hat mich stark beeinflusst und mir aber auch von Anfang an eingeleuchtet. Das ist eine Mischung aus Pragmatismus, also Sie sprechen von den Gärten, das ist ein gutes Beispiel, die englischen Landschaftsgärten, die ja vielfach in landwirtschaftlich genutzten Gütern oder sowas entstanden sind, wo der Pragmatismus, also ganz normal Viehzucht und Ackerbau und so weiter, zusammenkommt mit einem unglaublichen bildnerischen Innovationskraft, die sozusagen aus den Dingen, die da gefunden werden, der sogenannte Genius Loci, neue Bilder zusammensetzt und quasi fast wie ein Maler sozusagen die Landschaft gestaltet wird. Und das kann man heute noch sehen mit wunderbaren Veränderungen, jetzt in der Herbstzeit zum Beispiel die großartigen Farben des Laubs und so weiter und so fort. Das sind wie lebendige Bilder.
Und schult das Auge, also diese britische Erfahrung.
Absolut, ja.
Aber wie ist das heute? Also Brexit, Sie sind mit einer Britin verheiratet. Sie haben, wenn ich es richtig weiß, noch eine Dependance in London. Reichen die Turbulenzen bis an den Küchentisch von Sauerbruch hatten, bis in ihr Existenz?
Definitiv. Also die Dependance haben wir schon länger nicht mehr. Ja. Wir haben uns beschlossen, alles von Berlin aus zu machen, auch Projekte in England. Das war eine lange Zeit, wie wir noch reisen konnten, ohne unbehindert, war das die einfachere Methode.
Auch wegen dieser Entwicklung das geschlossen?
Nein, wir haben schon vorher geschlossen. Wir haben einfach, weil London ist eine derartig teure und komplexe Stadt geworden, dass es einfacher für uns war, Dinge sozusagen, die wir sowieso digital machen, von Berlin aus zu machen und dann auch von Zeit zu Zeit einfach rüber zu fliegen. Das war letztlich die einfachere Lösung. Aber Sie fragten ja nach dem Brexit. Also wir sind beide natürlich total erschüttert von dieser Entwicklung. Meine Frau ist jetzt mittlerweile auch halb Deutsche geworden. Sie hat also einen deutschen Pass und hat jetzt beide Staatsbürgerschaften. Teilweise, weil das sozusagen der praktische Weg war, aber teilweise, weil sie einfach so entsetzt ist von der Politik ihrer Regierung und es so bedauert, dass diese europäische Entwicklung jetzt hier so abgebrochen wird oder abgebrochen werden soll.
Aber geht wirklich hinein ins Private, ins Persönliche, ins Berufliche?
Absolut. Also ich meine, das geht auch durch Familien durch. Wir haben jetzt durchaus in einer sehr verbreiteten Familie meiner Frau Fälle von Menschen, die das sehr gut finden, dass England sich wieder auf die eigenen Beine stellt und unabhängig macht von Brüssel und all diese ganze Rhetorik. Und ja, herrscht gewisse Stille am Abendessen-Tisch, wenn man zusammenkommt. Da weiß man nicht mehr, worüber reden soll.
Ja. Irgendwas muss die Stadt Berlin für unseren Gast, für den Architekten Matthias Sauerbruch, aber bereit gehalten haben. Denn nachdem er erst begeistert gekommen, dann ein bisschen desillusioniert geflüchtet ist und in London war, ging er wieder zurück nach Berlin mit seiner britischen Frau und sie zogen ihr gemeinsames Architektenbüro hoch und Sie haben auch in diesen wilden Nachwendejahren in Berlin viel gebaut. Was ich aber noch faszinierender fand, Sie haben direkt am Checkpoint Charlie gebaut, an der innerberlinischen, an der Sektorengrenze, 89 direkt an dieser Sektorengrenze fürs Militär. Und dann kam der Mauerfall. Das muss eine ganz kuriose Erfahrung gewesen sein. Erzählen Sie uns davon.
Also das war noch vor der Zeit, wo meine Frau und ich das Büro gegründet haben. Ich habe 6 Jahre lang für ein Büro in London gearbeitet, was auch eine Dependance in Holland hatte. Und die hatten ein sogenanntes IBA-Projekt, also das ist die Internationale Bauausstellung 84, Sie werden sich erinnern, direkt am Checkpoint Charlie. Das ist eine Lückenfüllung gewesen. Das ist das Gebäude für die Berliner, wo heute der McDonald's unten drin ist. Und das war eine merkwürdige Geschichte, weil das war ein Grundstück, was requiriert worden war von den amerikanischen Streitkräften. Die haben das genutzt als eine Art von Parkplatz und Übergabestation für Soldaten, die nach Ostberlin rübergefahren sind. Und die Bedingungen sozusagen, die mit dem Wohnhaus, was dort entstanden ist, verbunden war, dass diese Funktion, also das Zwischenparken und das Checken ihrer Soldaten vor dem Grenzübergang oder Sektorenübergang beibehalten werden müsste. Und insofern war das eine eigentlich im Erdgeschoss eine militärische Anlage, wenn man so möchte, wie Sie sagen. Und oben drüber waren Wohnhäuser, ganz sozialer Wohnungsbau, typische Berliner Mischung, wenn man so möchte. Und diese Anlage haben wir am 1. November 1989 dem Nutzer übergeben. Mhm. Und eine Woche später war die Mauer gefallen. Das war natürlich ein unglaublicher Zufall wieder. Durch dieses Engagement, durch meine Baustelle direkt da am Checkpoint Charlie, habe ich das natürlich sozusagen hautnah alles miterlebt.
Sie hatten den perfekten Ausguck. Aber was hat der Auftraggeber denn gesagt? Er dachte doch, da ziehen sich seine Soldaten um im Erdgeschoss, die gehen da so raus und rein.
Na, der wusste nicht, keiner wusste so recht, ne? Weil ich meine, es war wirklich eine vollkommen unerwartete und natürlich unvorhergesehene oder nicht eingeübte Situation. Und zunächst mal ging alles eigentlich in einer Welle von Enthusiasmus und Begeisterung unter, muss man sagen. Es war eine einzige Party die ersten Monate oder ersten Wochen, sagen wir mal, nach der Wende. Und da wurde unsere Baustelle natürlich auch voll mit erfasst. Also zunächst mal war das dann eigentlich eine Art von Pressezentrum. Da waren lauter Journalisten ständig unterwegs. Und dann gab es auch die große Feier, wo dieser Checkpoint-Container weggeholt wurde in der Gegenwart von Kohl und Mitterrand und Margaret Thatcher und so. Das passierte alles bei uns im und vorm Haus.
Ja. Und heute ist da McDonald's.
Ja, heute ist
auch
da McDonald's.
Auch eine Form von Desillusionierung. Ja. Aber Berlin in den Wendejahren, das muss ja total spannend gewesen sein als Spielwiese für Architekten. Zwei komplette, in sich funktionierende Stadthälften und mittendrin baulich letztlich ein Loch. Also spannender geht es ja kaum.
Also das ist genau der Grund, auch weswegen wir zurückkamen nach Berlin, weil das heutige Berlin und auch das damalige Berlin war eben doch was ganz, ganz anderes als das West-Berlin, was ich kannte vom Studium. Die wiedervereinte Stadt hat einfach einen unglaublichen Schub erlebt und diese ersten Jahre, die 90er Jahre jetzt nach der Wende, das war einfach großartig, schlicht und einfach.
Aber es wurde ja auch wild gebaut. Also es ist ja immer die Frage, ob große Zeiten, in denen viel gebaut wird, auch Zeiten für eine gute Architektur sind. Ich meine, es wurde ja auch gebaut aus Teufel komm raus.
Natürlich. Also
man wollte Löcher füllen.
Es gab einen unglaublichen Druck auch auf die Stadt, weil plötzlich natürlich die internationale Immobilienweltwirtschaft sozusagen versucht hat, in Berlin Fuß zu fassen und da irgendwie Geschäfte zu machen. Und der Markt wurde auch überhitzt und alles Mögliche. Es gab alle möglichen schwierigen Tendenzen. Auch in der Architekturdiskussion gab es, sage ich mal, so eine radikale Vereinfachung, die wir jetzt nicht unbedingt so gut fanden. Aber dennoch, die Dynamik der Stadt war einfach großartig. Und das miterleben zu dürfen, war ein Privileg.
Für Architekt gibt oder gab es mal auch das Wort Baumeister, was viel praktischer klingt. Der Architekt ist ja so der so zeichnet und noch höher das Haus und noch schmaler und sich vielleicht auch ein kleines bisschen Denkmal setzt oder zumindest ein markiges Statement in die Welt stellen will. Ich frage mich manchmal, wenn der Architekt Matthias Sauerbruch loslegt, sagt der Baumeister, wenn es ans Ausführen geht, manchmal, hast du dir toll überlegt, geht gar nicht.
Ja, das sagt er am laufenden Meter. Das ist die Grundhaltung eigentlich aller Anbauteiligten, wenn man so möchte. Nein, also die Zeiten der Baumeister, also das muss man ja immer sagen, der Baumeister im Gegensatz zum Architekt ist ja also erstmal in erster Linie ein Bauunternehmer. Und in der mythischen Vorstellung ist das jemand, der selber Architektur kann, der gut bauen kann und dessen Architektur sich eben aus dem Detail, aus dem Umgang mit dem Material, aus der Erfahrung mit den Baumethoden und so weiter ergibt. Und das gab es im 19. Jahrhundert noch, könnte man sagen, wobei das auch schon eine Bauindustrie war. Aber heute haben wir es tatsächlich definitiv eher mit einer Bauindustrie zu tun. Und als Architekt haben Sie da natürlich eine Rolle, man könnte sagen, Dirigenten eines Orchesters vielleicht. Also Sie müssen eine Art von Manager sein, der diese verschiedenen Beteiligten in irgendeiner Art und Weise auf eine Schiene bringt. Und das geht schon los im eigenen Büro, dass Sie natürlich nicht als Individuum irgendwie jetzt die Dinge entscheiden und alles sozusagen Ihrer Stimme und Ihrem Urteil folgt, sondern es ist immer, passiert alles im Dialog.
Aber weil Sie das schöne Beispiel Dirigent brachten, von Komponisten weiß man das, wenn die das erste Mal ihr Stück dann hören, dann wird oft noch was geändert, weil sie sich denken, kühn erdacht, aber funktioniert gar nicht.
Ja, sie müssen sich den Umständen auch ein bisschen anpassen, also erstmal funktioniert es vielleicht tatsächlich nicht, das muss man einfach dann neidlos anerkennen, da gibt es dann Fachleute, die ihren Bereich besser kennen als man selber. Man hat ja immer bloß so ein Teilwissen eigentlich, also man ist sozusagen so eine Art von Dilettant in allen Gebieten, wenn man so möchte, ja, Dilettant oder eben Halbwissender in allen Gebieten. Aber man muss versuchen, das trotzdem zusammenzubringen und zusammenzuhalten. Das ist eigentlich die große Kunst.
Dann sind Sie ein bisschen Regisseur, ne? Man hat
das,
sozusagen was aus dem Theaterbereich, der eigentlich dem Bühnenbild gelten sollte. Ein bisschen hat dann doch noch geklappt.
Ja, das ist richtig. Also Filmregie und Architekt ist eigentlich sehr nah, weil sie auch immer mit großen Budgets hantieren. Also ein professioneller Film hat ja auch richtig große Kosten und steht viel auf dem Spiel und das gilt natürlich für Gebäude auch. Da gibt es Parallelen.
Wenn man auf die Homepage geht von Sauerbruch-Hatten, Matthias Sauerbruch, der Architekt, ist heute unser Gast, wenn man da auf die Homepage geht, dann grüßen die Mitarbeiter alle freundlich mit Mundschutz von so einer kleinen Brücke innerhalb des Hauses. Sind die eigentlich derzeit da oder sind die alle im Homeoffice?
Das ist eine Mischung. Also seit März hatten wir verschiedene Phasen. Es gab ja erst diesen Lockdown, da waren nur noch ganz wenige Leute im Büro und wir mussten es sehr spontan, sehr schnell auf Homeoffice umstellen, was auch gut geklappt hat. Dann gab es eine Phase, wo sozusagen die Mehrzahl wieder im Büro war. Und im Augenblick sind wir wieder dabei, die Reihen etwas zu lichten, um einfach die Abstände zu maximieren und die Möglichkeiten der Infektion zu minimieren.
Die sahen alle sehr fröhlich aus mit Mundschutz. Ich habe mich gefragt, ob das ein bisschen Theater war, um die Moral hochzuhalten, denn so angenehm kann das für ein selbstständiges Architekturbüro nicht sein, so eine Krise.
Nee, also definitiv ist das relativ fern vom Idealzustand. Wir haben natürlich die Komplexität, also wir haben das ganze Büro umgebaut, wir haben, um die Distanzen einhalten zu können. Wir haben jetzt auch zusätzlich Fläche noch angemietet, um das möglich zu machen.
Ich meinte auch schlicht geschäftlich für das danach.
Ja, also bei uns sind die Zyklen sind bei uns ja sehr, sehr viel länger. So ein Projekt geht immer über mehrere Jahre. Insofern sind wir im Augenblick noch in relativ vielen Projekten drin, die laufen. Und wir haben zwar einige verloren, aber fingers crossed, ich hoffe, dass wir relativ stabil sind fürs Erste. Aber wie das weitergeht, weiß natürlich keiner, ist klar.
Fingers crossed, meinen Sie eigentlich, dass solch eine Krise, wo die Menschen plötzlich viel mehr in ihren eigenen vier Wänden sind, auch abhängiger von ihren eigenen vier Wänden, dass das irgendeine Auswirkung haben wird auf die Architektur? Oder ist das die 1-Million-Dollar-Frage?
Ja, das wird definitiv eine Auswirkung haben. Also es hat es jetzt schon, das Thema Homeoffice. Also man braucht einfach irgendwie einen Arbeitsplatz zu Hause. Oder wir entwerfen im Augenblick zum Beispiel ein Wohnhaus, wo auf jeder Etage auch ein Büro zur Verfügung steht, was man sich mieten kann, sozusagen stundenweise, wenn man möchte, oder tageweise, wochenweise. Das heißt, also diese Art von Kombination, die wird sich stärker auch niederschlagen in Grundrissen, in Strukturen von Häusern etc. Die Frage von Balkonen, Außenbereichen spielt eine Riesenrolle und so. Das wird alles sicherlich eine Rolle spielen.
Also man darf nicht auf die Straße, hat aber dann den schöneren Balkon.
Ja, ich meine, erinnern
ganz
Sie sich
grün an, und nachhaltig.
Erinnern Sie sich im März, da war das Wetter großartig. Man konnte sich gar nicht vorstellen, dass jetzt irgendwie ein Problem sein sollte. Und da war es natürlich Gold wert, einen Balkon zu haben, auf dem man sitzen kann.
Also die Balkone, merke ich, haben Sie in Zukunft stärker im Blick als bisher.
Absolut.
Matthias Sauerbruch, der Architekt, war unser Gast in dieser Stunde hier im Deutschlandfunk Kultur. Vielen Dank dafür. Alles Gute. Toi, toi, toi.
Vielen Dank.